You're listening to Radio Golf Show.
Meine Damen und Herren, Boys and Girls, my, hey, hey, all right. Mein Name ist Frank Förster und herzlich willkommen bei Radio Golfschau. Es ist schön, dass Sie uns zuhören. Heute Abend haben wir die bezaubernde Maren Hammerschmidt zu Gast. Ja, die Maren Hammerschmidt. Liebe Maren, vielen Dank, dass du uns etwas deiner Zeit schenkst. Wir freuen uns sehr auf heute. Herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich, bei euch zu sein.
Schön. Unzählige deutsche Sportfans, nicht nur Wintersportfans, kennen dich als Weltmeisterin und Olympionikin im Biathlon. Aber bevor wir damit anfangen, lass uns ganz kurz über Hochfilzen sprechen und was da letzte Woche passiert ist. Ich kann nur sagen, danke für die Show, mein lieber Herr Gesangsverein. Die Frauenstaffel. Ja, mit mehr als einer Minute Vorsprung auf die unschlagbaren Französinnen. Franziska Preuß mit dem ersten Platz im Sprint. Die Coming-out-Party von Julia Tannheimer, glaube ich mal. Also was für eine Vorstellung vom gesamten Team. Wie hast du das Ganze wahrgenommen? Du bist ja jetzt beim DSV aktiv, beruflich unterwegs. Aber wie hast du es auch als Zuschauerin überlebt?
Ja, es ist jetzt natürlich eine andere Situation mittlerweile für mich, aber auch schon im dritten Jahr. Deswegen gewöhne ich mich an die neue Rolle neben der Startlinie und neben der Ziellinie und nicht mehr auf der Strecke. Aber man fiebert natürlich auch im Team dann total mit. Man hat nichts mehr davon in der Hand und kann wirklich nur noch an der Seitenlinie stehen und den Mädels oder auch den Jungs die Daumen drücken und versuchen, dass das Setup drumherum passt, wie das ganze Betreuerteam das 24-7 beim Weltcup macht, damit die Athleten am Ende auch die Leistungen vollbringen können, die sie vollbracht haben. Aber Hochfilzen war schon wahnsinnig, gerade was die Mädels dort vor Ort geleistet haben. Das war ja bei uns, sagt man, so ein bisschen Norweger-Manier, weil das schaffen sonst die norwegischen Männer mit einer Minute Vorsprung zu gewinnen. Und dass die Frauen das dieses Mal geschafft haben, noch dazu mit zwei jüngeren Athletinnen, die noch nicht so viel Staffelerfahrung haben, war schon ja wirklich beeindruckend.
Hat es dich überrascht, dass das jetzt
Also der Sieg mit dem Vorsprung hat mich schon überrascht, dass sie alle etwas drauf haben und dass sie auch aufs Podest laufen können, das wussten wir schon, aber das muss natürlich dann auch immer irgendwo alles zusammenpassen an dem Tag.
Ja. Und Franziska Preuß, ich meine, ich bin ein großer Biathlon-Fan, also und ich gucke auch oft die ganzen 9 Stunden, die es dann im Fern läuft, die anderen Sportarten. Aber mich hat überrascht, dass Franziska Preuß, dass es erst ihr zweiter erster Platz war. Die ist ja
Ja,
jetzt
genau.
die Grande Dame des deutschen Biathlon, wo sich da jetzt einige verabschiedet haben.
Ja, die Franzi hat schon immer recht konstante Leistungen gebracht und war auch deswegen im Gesamtweltcup schon sehr oft sehr weit vorne mit dabei. Dass es der zweite Sieg erst ist, ja, hat mich am Ende, wo gezählt wurde, auch ein bisschen überrascht, aber sie hat halt schon sehr viele Top-10-Platzierungen in dem Sinne eingefahren und zu einem Weltcup-Sieg, da gehört einiges dazu, gerade wo die Leistungsdichte immer dichter wird, ist das natürlich auch nicht so einfach.
Ich denke, da kommt noch was dieses Jahr.
Auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall, super. Einige unserer Hörer werden sich bestimmt wundern, warum ist eine Biathletin in einem Golf-Podcast? Und genauso werden sich einige deiner Fans fragen, was du in einem Golf-Podcast machst. Wir, meine Damen und Herren, werden heute versuchen, unter anderem Biathlon-Liebhaber für den Golfsport zu begeistern und Golfer für den Biathlon. Synergien gibt es ja genug zwischen den beiden Sportarten. Aber lass uns doch bitte damit anfangen, wie du selbst zum Biathlon gekommen bist. Ich habe da irgendwas gelesen von einem Schnupperkurs in der Grundschule. Was sind deine frühesten Erinnerungen an deinen Sport?
Meine frühesten Erinnerungen, ja, ist wirklich der Schnupperkurs. Ich weiß, dass wir haben eine Nachbarin hier gehabt, die konnte wahnsinnig schnell sprinten und das war dann auch so ein bisschen das Ziel von meiner Schwester und mir. Und dann sind wir in diesen Schnupperkurs gegangen und da wurde Biathlon halt vor gestellt und uns hat die Kombination aus Langlaufen und Schießen damals schon fasziniert. Und das ist bis zum Ende auch so geblieben.
Aber schnallen die da Grundschülern eine Waffe auf den Rücken? Wie
Nee.
können wir das vorstellen?
Das zum Glück nicht. Unter dem Gewicht wären wir wahrscheinlich damals auch zusammengebrochen. Das macht man nicht. Also ich habe damals, wo ich angefangen habe, noch mit einem Luftgewehr schießen dürfen. Mittlerweile fangen die Athleten und Athletinnen etwas ja, lockerer an mit einer Armbrust, wo dann Gummipfeile vorne dran sind und die müssen durch ein Loch fliegen. Das ist für die kleineren Athleten echt super cool und macht richtig Spaß zuzuschauen. Und danach steigt man in das Luftgewehr ein und später dann erst mit dem Kleinkaliber, was man dann auch tragen muss.
Und solche Schnupperkurse, vor allen Dingen für die Jugendlichen, ist ja auch ein richtig guter Weg, um die Jugend für eine bestimmte Sportart zu begeistern, womit wir ein großes Problem haben, die Jugend erstmal zu begeistern, die da abzuholen, wo sie sind und dann beim Sport zu behalten. Das scheint ja im Biathlon ganz gut funktionieren. Wer deiner Meinung nach ist für solche Schnupperkurse für die Jugend verantwortlich? Ist es sind es die Clubs? Ich kann mir den Biathlon-Amateursport gar nicht so richtig vorstellen, ob es eine Bundesliga gibt oder sowas. Ist es
Es
der
gibt keinen
Verband?
Biathlon-Amateursport. Also das ist halt so die Sache. Biathlon kann man halt auch nur auf einer gewissen Leistungsebene machen, weil man dafür natürlich auch einen Waffenschein braucht, eine Waffenregistrierung. Man kann das nur in einem Biathlon-Stadion machen und das ist tatsächlich nicht für jedermann machbar in dem Moment. Und das machen die Vereine vor Ort. Also bei mir war es der Skiclub Winterberg, wo ich auch immer noch drin bin, der diese Schnupperkurse an den Grundschulen gemacht hat, was mega gut ist, um halt Nachwuchs zu generieren, was immer schwieriger wird, weil einfach das Angebot für Kinder mittlerweile so extrem hoch ist und die, ja, die Möglichkeit, daheim vorm Fernseher, vorm Laptop oder der Konsole zu bleiben, doch immer mehr zugenommen hat. Das war früher noch etwas anderes. Da ist man einfach nach draußen gegangen, hat sich von Haus aus bewegt. Und da muss man natürlich irgendwo versuchen, gegenzusteuern. Und das machen die Heimatvereine und werden dementsprechend natürlich vom Deutschen Skiverband gefördert, um so Nachwuchsaktionen auch machen zu können.
Dann hast du angefangen zu schnuppern. Grundschule, ich denke, ich hoffe, du warst vierte Klasse.
Ich war tatsächlich in der ersten Klasse, wo ich
Ach, oh
damit angefangen
Gott.
habe, ja. Also deswegen begleitet Biathlon mich gefühlt schon mein ganzes Leben.
Ja.
Aber es war dann ein schöner Weg. Es haben sehr viele Freundinnen mit angefangen und auch sehr lange hatte ich da ein sehr tolles Netzwerk um mich herum und habe Biathlon dann, bis ich 20 war, auch in der Heimat machen können.
Ja, aber um dann wirklich eine der Besten der Welt zu werden, was du ja warst, und egal in welchem Sport, ich meine, man trainiert ja dann von klein auf mit U10, U12, U14, U16, bis man dann auf einmal 6 bis 8 Stunden am Tag trainieren muss, um dabei zu bleiben. Hattest du damals schon mal das Gefühl, lohnt es sich wirklich, alles auf die eine Biathlon-Karte zu setzen?
Ich glaube, dass immer wieder auch Tiefen dabei sind, wo man sich hinterfragt, ob man gerade noch dem richtigen Ziel hinterherläuft. Und das war ganz sicherlich bei mir auch so. Ich kann mich jetzt nicht direkt daran erinnern, dass es in meiner Jugend schon so war. Aber ich bin mir sicher, dass auch da nicht alles glatt gelaufen ist. Aber es muss einiges glatt gelaufen sein, sonst hätte ich nicht weitergemacht. Und die Erfolge haben ja dann irgendwann auch für sich gesprochen, weil sonst kommt man im Biathlon natürlich auch nicht weiter, wie in jedem anderen Sport auch. Klar, im späteren Verlauf meiner Karriere, wo ich auch Verletzungen hatte und wo es dann immer schwerer wurde, wieder in die Weltspitze aufzurücken und wieder dran zu kommen, habe ich mir die Frage natürlich öfter gestellt und man fragt sich das auch häufiger, je älter man wird, ob es noch das Richtige ist und ob man das auch, ja, ob es sich noch lohnt, das weiterzumachen. Und man muss natürlich auch sagen, wenn man nicht mehr mit 100% dahinter steht und nicht mehr bereit ist, 100% zu geben, dann kann man auch nicht erwarten, 100% zurückzubekommen und dann hat man in der Weltspitze auch einfach nichts verloren.
Ja, es geht auch mir persönlich. Wir haben, und wenn ich wir, dann rede ich von auch Leuten, die hier bei der Golfschule dabei sind. Wir waren damals vor vielen Jahren ziemlich gut im Tennis. Und auch mit 10, 12, 14, 16 angefangen. Waren bayerischer Meister und alles solche Sachen. Und wir hatten einen Trainer, der hieß Putzi Krause. Das war in Erlangen, in Mittelfranken. Und als wir so 14, 15 waren, hat er gesagt, Männer, Entweder Mädels, Rauchen und Bier oder Tennis. Unsere Entscheidung damals ist ein Grund, warum Ivan Lendl achtmal Majors gewonnen hat und 270 Wochen der Nummer 1 war. Ich kann mir vorstellen, es ist nicht einfach, wenn man 16, 17, 18 ist und 6 bis 8 Stunden trainieren muss und die Freundinnen fahren für ein Wochenende nach Rom oder nach Paris, was weiß ich, irgendwo hin. Und nicht, das ist doch auch eine schwierige Situation.
Auf jeden Fall. Also 6 bis 8 Stunden sind bei uns sehr, sehr, also sind Ausnahmetage. Für gewöhnlich ist es bei 4 oder 5. Aber es ist natürlich ein Commitment, wo man voll dahinter stehen muss. Und gerade im Jugendalter, wenn man auch noch zur Schule geht, da muss man sich auch überlegen, wie teile ich meine Zeit ein? Was ist mir am wichtigsten? Und das sollte sich im besten Fall die Waage halten, damit man beides auch dementsprechend erledigen kann. Das ist halt schwierig. Und dann kann man halt abends nicht noch unbedingt mit ins Kino gehen oder am Wochenende mit den Freundinnen irgendwie ins Freibad. Ich hatte das Glück, dass meine Schwester immer dabei war und dass meine Freundin auch Biathlon mitgemacht haben. Natürlich nicht alle. Und so hat man natürlich auch das Leben drumherum mitbekommen. Aber der Spaß hat überwogen und die Erfolge haben einen den Weg dann auch so ein bisschen mitgeebnet, dass das gar nicht so groß das Thema war, dass man extrem viel verpasst. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich in meinem Leben sehr viel verpasst habe. Es ist ja auch noch nicht zu Ende.
Ja, dann auf das, das ist da los, wenn ich gucke. Ich habe das gleiche Gefühl, dass es noch nicht zu Ende ist für mich. Und du hattest ja auch schon angedeutet, du musstest ja verletzungsbedingt einige Rückschläge hinnehmen, hast dich aber immer wieder hochgerappelt. Und wie knapp warst du wirklich und hast gesagt, boah, jetzt schmeiße ich das ganze Zeug in die Ecke, fertig damit.
Ja, ich habe, glaube ich, zum ersten Mal darüber nachgedacht, aufzuhören, wo meine Zwillingsschwester aufgehört hat. Sie hat tatsächlich 10 Jahre vor mir schon den Biathlonsport beendet. Und das war eine Zeit, wo es auch bei mir nicht rund lief. Und da habe ich mich schon hinterfragt, ob ich das noch machen möchte. Aber ich hatte in dem Moment noch etwas in mir drin, dass ich gesagt habe, ich will das unbedingt nochmal und ich bin hier noch nicht fertig. Und das hat sich dann auch zum Glück ausgezahlt, weil die Jahre darauf waren meine erfolgreichsten. Und da bin ich genau zu der Athletin geworden, die ich auch sein wollte. Und dann so zum, ja, so die letzten 4 Jahre waren eigentlich so mit die schwersten. Ich habe dann eine Fußoperation gehabt, weil meine Innen- und Außenbänder gerissen waren und damit natürlich ein Training und Wettkampf nicht mehr möglich war. Das hat mich eine ganze Saison gekostet. Wenn man im Oktober operiert wird, ist ziemlich klar, dass man dieses Jahr oder in der Saison keine Wettkämpfe mehr läuft. Und das hat sich auch bis Ende März leider nicht geändert. Das war schon sehr, sehr hart, vor allem, weil ich war davor 3, 4 Jahre Weltcup. Ich war ein Jahr zuvor noch bei den Olympischen Spielen dabei. Und das war dann schon sehr schwer, in diesem Rhythmus nicht mehr drin zu sein. Ich hatte noch nie zuvor eine Vorweihnachtszeit erleben können mit Weihnachtsmarkt und Co. Und jetzt, wo ich es erleben konnte, war mir eigentlich nicht danach. Das sind schon so ganz banale Sachen, die einem dann als Leistungssportler erst bewusst werden. Aber ich hatte ein tolles Team, ich hatte tolle Trainer um mich herum. Die Physiotherapeuten haben irgendwie voll Gas gegeben und haben mir jeden Tag das Selbstbewusstsein auch versucht, noch zurückzugeben, auch wenn mir die Erfolge natürlich gefehlt haben, dass man auch zurückkommen kann. Und das hat dann auch noch mal ganz gut funktioniert. Leider nicht mehr auf dem Niveau, wo ich es mir gewünscht hätte. Punktuell hat es schon geklappt, dass ich auch nochmal zu einer WM fahren konnte, dass ich auch weiterhin im Weltcup unterwegs war, was ja schon irgendwo bedeutet, dass man noch zu den Top-6-Athleten der Welt gehört. Aber ich habe mich doch sehr, sehr schwer getan, habe dann versucht, trainingsmethodisch jedes Jahr eine Schippe draufzulegen, nochmal etwas auszuprobieren, weil man muss ja auch dann irgendwann schauen, je trainingsälter man wird, welche Reize habe ich noch, welche Möglichkeiten kann ich noch machen. Und habe es dann in den letzten 2 Jahren offensichtlich sehr übertrieben und mein Körper hat dann zweimal hintereinander quasi so einen Breakdown gehabt, von dem ich mich am Ende auch nicht mehr erholt habe und was dann letztendlich auch mit zu der Entscheidung geführt hat, dass ich dann den Biathlonsport auch beendet habe.
Biathlon ist bei weitem die beliebteste Wintersportart im Ersten und im ZDF. Warum ist das?
Ja, ich glaube, es ist relativ einfach, erstmal zu sagen, diese Kombination aus Schießen und Laufen macht es extrem spannend. Man weiß im Vorfeld eigentlich nie unbedingt, wie es ausgehen wird. Selbst der stärkste Läufer Muss nicht sein, dass es am Ende auf den Treppchen steht. Da kann alles Mögliche am Schießstand passieren. Und bei den meisten Disziplinen, also gerade bei denen, in denen viermal geschossen wird, ist bis zum letzten Schießen alles offen. Und bis auf die Norweger, die in den letzten Jahren bei den Männern sehr, sehr dominant waren, ist die Leistungsdichte auch sehr, sehr groß. Und das macht es halt extrem spannend, wenn sehr viele Nationen um das Podest kämpfen können.
Ich denke auch, dass Männer und Frauen am gleichen Tag auf der gleichen Strecke laufen, ist unheimlich fördernd. Denn ich kann keinen Sport, den Frauen professionell betreiben, mir ausdenken, der beliebter ist als Biathlon, wenigstens in Deutschland. Nicht, ich
Ja,
meine.
es ist schon ein Privileg für uns, dass wir so in dem gesamten Konstrukt zusammen in den Stadien unterwegs sind. Also da macht die IBU, die Internationale Biathlon Union, schon sehr, sehr viel richtig, was den ihre Vermarktungsstrategien angeht. Und dass die Fernsehsender noch so uns die Stange halten, spricht natürlich auch für gewisse Einschaltquoten, die doch jährlich wieder steigen. Das ist wirklich, das wissen wir auch, dass wir da sehr, sehr dankbar sein können, weil gerade vor ein paar Jahren oder wo ich angefangen habe mit Biathlon, war Skispringen und Alpin die Nummer eins. Und dass Biathlon dem Ganzen mal den Rang abläuft, ist natürlich für den Biathlonsport schön. Aus DSV-Brille gesehen möchte man natürlich auch, dass die anderen Sportarten wieder ein bisschen einen Aufschwung generieren. Aber wir sind da im Biathlon schon sehr, sehr dankbar drum.
Ja, wie du sagst, es ist ja spannend bis zum Ende, nicht? Ich meine, jeder kann da fünfmal daneben schießen am Ende, nicht? Das ist ja möglich.
Ja, das ist leider immer machbar.
Kurze Zwischenfrage zum Schießen. Diese Augenklappen. Manche laufen mit gar keinen rum, die Norweger, die anderen haben beide Augen zu, ein Auge zu. Wenn man eine Augenklappe hat, ist das Auge unter der Augenklappe zu?
Nee, dann ist es offen. Also wenn man eine Augenklappe hat, also ich gehe jetzt mal, die meisten Leute sind Rechtshänder und schießen mit dem oder schauen mit dem rechten Auge. Dann ist das linke Auge offen, wenn man eine Klappe hat. Wenn man keine Klappe hat, bleibt das Auge offen und dann ist das rechte Auge oder das Auge, was die Skischeibe fokussiert, darauf trainiert, nur eine Sache zu fokussieren in dem Moment. Das ist schwerer und das bedarf sehr viel Training, aber das machen die Norweger zum größten Teil und einige von den deutschen Athleten machen das auch. Das ist aber so ein bisschen, wie man es am liebsten hat.
Ja, aber wenn man sich einmal für eine Variante entscheidet, dann bleibt man damit oder gibt's Athleten, die das während der Karriere oder während der Saison ändern?
Also während der Saison eher nicht, aber es kann schon mal unter einer Karriere passieren, dass man natürlich überall versucht, noch Stellschrauben zu drehen und neue Sachen auch noch mal ausprobiert und solche Sachen gehören dann auch mal dazu.
Ja. Du hast gerade die IBU erwähnt, denn die öffentlich-rechtlichen und die Europäische Rundfunkunion EBU und der Biathlon-Weltverband IBU haben im Sommer sich auf eine Zusammenarbeit bis 2030 verständigt. Die Einschaltquoten, wie du gesagt hast, sind gigantisch. Man könnte also wirklich fast denken, dass Biathlon ein Breitensport, ein Massensport ist. So viele Leute wieder zugucken, mehr als bei Bundesligaspielen. Wenn ich mir auf der Internetseite vom Deutschen Skiverband die Möglichkeiten der Sportförderung während eurer aktiven Biathlon-Karriere anschaue, dann sehe ich Bundeswehr, Zoll, Bundespolizei oder Landespolizei. Und als Karrieren neben bzw. nach einer aktiven Biathlon-Karriere lese ich ehrenamtliche bzw. Berufstrainer, Haupt- bzw. ehrenamtliches Engagement im Sportumfeld. Und Weiterbeschäftigung bei Bundeswehr, Zoll, Bundespolizei oder Landespolizei. Wenn man als die Weltbesten 4 Millionen Zuschauer an Fernseher lockt, müsste man doch eigentlich ein bisschen was mit verdienen, oder?
Ja, also man verdient damit auch etwas, der Athlet am Ende natürlich auch, aber wir sprechen da immer noch nicht von Dimensionen, wie man sie im Allgemeinen aus dem Fußball kennt. Ein Wintersportler ist schon auch noch darauf angewiesen, private Sponsoren am besten zu haben. Und wenn man das von der Verbandsseite aus betrachtet, ist der Verband natürlich hauptsächlich davon abhängig, Sponsoren zu generieren, die das ganze Schiff quasi am Laufen halten. Weil um Spitzensport auf einem Niveau zu betreiben, wie man ihn dann im Fernsehen sieht, bedarf es ja eine sehr, sehr große Pyramide, dass erstmal im Nachwuchs sehr, sehr viel gemacht wird, dass Trainer engagiert werden können, dass die bezahlt werden. Und ein ganzer Weltcup-Tross, das gehört ja auch noch der IBU-Cup dazu, der Junior-Cup dazu, ein Deutschlandpokal, das muss alles organisiert, finanziert werden, dass am Ende ein Athlet auch im Weltcup auflaufen kann, wo dann Fernsehübertragungen möglich sind, wo dann eine Sichtbarkeit macht, möglich ist, wo Sponsoren irgendwo so ein gewisses Payback zurückbekommen. Das geht alles mittlerweile halt, das geht Hand in Hand. Das eine funktioniert nicht ohne das andere und wir hätten ohne die Sportfördergruppen überhaupt keine Möglichkeit, über den Zoll oder Landespolizei und die Bundeswehr.
Alles meine Freunde, Bundeswehr, Zoll, Polizei. Ja, ehrlich. Ja, also meine ich
Ja,
ernst.
ich war beim Zoll und ich hatte
Ach
eine sehr,
ja.
sehr gute Zeit und bin dafür auch sehr dankbar,
Ja.
weil ohne die Behörden ist Sport einfach nicht machbar.
Aber wie kann ich mir das vorstellen? Der DSV, der Deutsche Skiverband, macht einen Deal mit, was weiß ich, mit den Öffentlich-Rechtlichen und verteilt das Geld dann auf die verschiedenen Sportarten, auf
Ja, wie
Alpin.
jetzt die gewissen Fernsehkonstrukte und Verträge sind da, das ist tatsächlich überhaupt nicht mein Thema und da kenne ich mich auch leider nicht gut genug aus. Aber es gibt Sponsorenverträge, die natürlich abgeschlossen werden. Wir haben Großsponsoren wie Adidas mit drin
Die dann die ganze
und
Mannschaft sponsoren oder einzeln und irgendein.
genau,
Okay.
die sponsern dann den Deutschen Skiverband und haben ihre Werbemöglichkeiten natürlich über die Bekleidung. Und da gibt es halt verschiedene Sponsorenpakete mit verschiedenen Anforderungen und Möglichkeiten und so finanziert sich am Ende das meiste.
Ja. Ich denke, ihr solltet mehr verdienen. Weiß nicht. Also es ist Wahnsinn, wenn ich mir angucke, was da andere Leute verdienen, die viel weniger Begeisterung schaffen, ist das ein bisschen komisch. Wie hat sich der Sport verändert? Bei uns im Golf verändert sich ja, ich meine, das hängt ja wieder auch natürlich von den Herstellern, von dem Equipment ab, das wir kaufen sollen. Hat sich ja einiges viel verändert im Material. Bei uns sind es die Schläger, bei euch sind es vielleicht die Waffen. Hat sich der Sport, als du aktiv warst, bis heute sehr verändert bei euch? Und vielleicht auch, welche Rolle in der Popularität spielen solche Special Events bei euch wie Biathlon auf Schalke zum Beispiel?
Ja, so die Special Events werden auch mehr und das hat auch alles seine Daseinsberechtigung. Und ich glaube, gerade solche Events wie Schalke oder auch der Biathlon in Dresden, der im Herbst gelaufen ist, dann gibt es noch bei den Norwegern das Blink-Festival, das Mar-a-Tha-Focar-Festival, sind absolute Publikumsmagneten geworden, weil natürlich da auch Topstars auflaufen, die ja im Sommer auch die Möglichkeit sehen, Wettkämpfe machen zu können. Und das hat einen gewissen Showcharakter, dem einem Sportler natürlich auch nicht abgeneigt gegenüber dasteht. Und es ist für alle die Möglichkeit, das Training zu intensivieren, Wettkampfkilometer zu sammeln, sich international vergleichen zu können und für die Fans natürlich die Möglichkeit, eine lange Durchstrecke zu überwinden, bis der Biathlon-Winter wieder losgeht.
Also die Athleten machen das auch gerne.
Ja, also die meisten würde ich sagen schon. Also ich habe es auch gerne gemacht, wenn die Möglichkeit bestanden hat, weil man einfach. Ja, man sagt immer so schön, der Wettkampf ist das beste Training. Das darf man natürlich nicht übertreiben in einer Saisonvorbereitung, aber da sieht man doch im Sommer schon oder auch im Herbst, was hat schon ganz gut funktioniert, wo kann ich noch das ein oder andere verbessern. Und das ist definitiv hilfreich.
Ja, also ich bin seit 50 Jahren eingefleischter Schalke 04-Fan und
Okay.
bleibe ich auch, muss ich bleiben. Obwohl meine Tochter jetzt, obwohl ich Dortmund Bettwäsche kaufen muss, das ist überhaupt nicht
In
gut.
Dortmund Bettwäsche würde ich mich wohler fühlen als in Schalke,
Ja,
um das so zu
das
sagen,
war
aber,
das war.
aber ich bin kein Fußballfan in dem Sinne, also.
Nein, aber auf Schalke, ich kann mich daran erinnern, wie Ole Einar Bjørndalen, eine Legende, Gigant im Biathlon, das letzte Rennen seiner Karriere dort bestritten hat und die Bilder, wie Benny Doll ihn Hand in Hand über die Ziellinie gezogen hat, war schon ganz großer Sport. Ganz wichtig sind natürlich auch für die Popularität die Fernsehkommentatoren und die Analysten. Und da habt ihr, ich weiß jetzt nicht, ob das ARD oder ZDF ist, mir wurscht, die Laura Dahlmeier und den Arndt Pfeiffer. Ganz wichtige Personen, um den Sport interessant zu machen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also auf der einen Seite haben sie natürlich eine extreme Expertise, die man nicht missen möchte, die man auch dem Zuschauer unbedingt zugänglich machen sollte. Und sie sind auch durch ihre Erfolge und ihre jahrelange ja, Dasein im Weltcup, haben sie natürlich einen sehr großen Beliebtheitsstatus. Und es ist, glaube ich, für jeden Fan schön, seine Top-Athletin oder ja, sein Idol dann doch nochmal am Fernsehen zu sehen, auch nach der Biathlon-Karriere. Und es, ja, es harmonisiert sehr schön mit den Kommentatoren und mit den Moderatoren vor Ort, dass man einen gewissen Expertenaustausch hat. Und ich glaube, das macht das ganze TV-Konstrukt noch mal mehr spannend und hebt es auf ein anderes Niveau.
Und sie sind sympathisch. Ja, ich meine,
Und das noch dazu.
das haben wir im Golf
Ja,
leider
auf jeden
nicht.
Fall.
Das haben wir nicht. Wir haben die Experten nicht und wir haben, naja, egal, ganz andere Story. So, was wollte ich noch ansprechen? Jetzt habe ich wieder den Faden verloren. Das tue ich ja öfters. Das Leben auf der Tour für euch, das ist ja wie eine Tour. Ich weiß nicht, die Saison fängt Ende November, Anfang Dezember an, denke ich mal, ja, und geht dann bis Ende Februar. Und ich stelle mir das vor, wie so ein, Zirkus ist nicht das richtige Wort, aber eine Einheit von allen Ländern, die dann zusammen dann dahin fahren und auch irgendwie eine Kameradschaft entwickeln, nicht nur bei euch im Team, sondern auch zwischen den Mannschaften. Jedenfalls habe ich den Eindruck als Zuschauer im Fernsehen, dass da auch viele Freundschaften entstehen.
Ja, auf jeden Fall. Also, wie du schon sagst, wir sind natürlich eine sehr lange Zeit von November bis Mitte März unterwegs und das meisten kommt man auch nicht unbedingt nach Hause zwischen den Weltcups, weil es einfach logistisch oft nicht machbar ist und man sieht sich tagtäglich dann im Stadion oder wohnt teilweise auch in den gleichen Hotels und dann hat man auch die Möglichkeit, internationale Freundschaften zu schließen, was auch sehr schön ist, weil es natürlich für alle irgendwann auch mal nach 3, 4 Wochen etwas härter wird, nicht mehr zu Hause sein zu können und die Familie und die Freunde nicht zu sehen. Und dann ist schon sehr vom Vorteil, wenn man ein paar Freundschaften vielleicht auch unterwegs in unserem Weltcup-Zirkus schließen kann.
Ja, ich denke dann auch wieder an Björn Dahlen und Domracheva. Ich meine, also besser geht's ja nicht. Ne?
Ja, solche Gruppierungen sind dadurch auch möglich.
Das ist schön. Also macht Spaß, obwohl es eine lange Zeit ist von zu Hause weg.
Ja, auf jeden Fall.
Sehr gut.
Also es ist natürlich auch für einen Athleten erfolgsabhängig, wie viel Spaß das am Ende macht. Wenn mal so der ein oder andere Wettkampf nicht so funktioniert, dann ist es natürlich auch schwer, dann nicht zu Hause zu sein, keine aufbauenden Worte von der Familie direkt bekommen zu können. Aber ich glaube, die Möglichkeiten mittlerweile sind sehr gut und man ist dann auch im Team irgendwo aufgefangen und ja, dann
Es
geht das auch.
kommt alles rüber. Lass uns über Maren Hammerschmidt, die engagierte Tierschützerin, sprechen, etwas, wenn du möchtest.
Gerne.
Du hattest bei der PETA-Kampagne Lieber nackt als im Pelz mitgemacht. Fand ich super. Gab es für dich einen konkreten Auslöser? Ein Moment, wo du gesagt hast, da muss ich was tun.
Also, dass ich mich im Tierschutz engagiere, da gab es keinen direkten Auslöser. Ich bin, glaube ich, familiär da gut reingerutscht, weil ich Tiere schon immer toll fand und meine Tante und mein Onkel sich ehrenamtlich in einem Tierheim engagiert haben, in einem etwas anderen Tierheim, was jetzt nicht staatlich gefördert wird. Und deswegen war mein Bezug zum Tierschutz sehr, sehr gut. Und das Tierheim hat immer Hunde aus Rumänien adoptiert, dass die eine Möglichkeit haben, hier zur Adoption freigegeben zu werden. Und deswegen bin ich dann 2016 das erste Mal mit meiner Schwester nach Rumänien gefahren und haben uns die Verhältnisse vor Ort mal angeschaut, wo wir gesagt haben, Tierschutz im Ausland ist für uns auch sehr, sehr wichtig, weil das alles irgendwo ineinander greifen muss. Und ja, die Kampagne mit PETA war auch für mich total genial, weil ich natürlich von Kindheit an auch PETA-Fan war und gesehen habe, was sie alles leisten und wie die Tiere tun können und dann die Möglichkeit zu bekommen, selber Teil einer Kampagne zu sein, war für mich echt klasse.
Ja, ich meine, diese Tierschutzorganisation, ob es jetzt PETA oder Animal Angels ist, die bekommen in der Öffentlichkeit hin und wieder ja ziemlichen Gegenwind zu spüren, weil sie von einigen wenigen und auch in den Medien als extrem dargestellt werden. Wie gehst du damit um?
Ja, ich glaube, das ist bei fast jeder Organisation irgendwo so. Es gibt immer Leute, es gibt immer Hater, das kenne ich auch aus dem Biathlon. Also du wirst nie ich sage es mal, einen Post abgeben können als Person des öffentlichen Lebens und kriegst kein einziges schlechtes Kommentar darüber. Das ist einfach normal mittlerweile in unserer Gesellschaft. Das ist schade, aber es ist so. Und ich weiß auch, dass einige Tierschutzorganisationen nicht den allerbesten Ruf haben, aber ich habe für mich immer das so gehandhabt, sofern ich nicht wirklich etwas Negatives selber mitbekomme oder die Beweise sehr, sehr eindeutig sind, dann verlasse ich mich da auch auf mein positives Bauchgefühl und ich weiß, was die Tierschutzorganisationen leisten müssen. Ich weiß, wie schwer es ist, für sie zu arbeiten mit den finanziellen Mitteln, die sie nur haben. Und das hat mich jetzt nicht groß beeinträchtigt. Also meine Mutter ist zum Beispiel auch so, dass sie immer Angst hatte, dass wir uns irgendwann mal an einen Schlachthof ketten. Das wäre eine von den extremen Situationen, die du gerade angesprochen hast. Dazu ist es noch nicht gekommen. Also das kann alles passieren. Ich weiß nicht, ob man extreme Maßnahmen immer unbedingt als extrem bezeichnen muss, weil sie natürlich einem guten Zweck dienen am Ende. Und leider ist die Gesellschaft auch so gepolt, dass nur extreme Sachen manchmal die Augen öffnen. Wenn das mit anderen Sachen möglich ist, ist es natürlich umso schöner, aber manchmal hilft das halt nichts.
Ich habe in den 70er und 80er Jahren auch Tomaten und faule Eier in die amerikanische Kultur geschmissen
Okay.
und habe dann 25 Jahre in den USA gelebt. Also es geht ja alles. Aber ich kann mich an die Demos in München vor dem Pelzgeschäft, Escada hieß das, glaube ich, erinnern. Da war schon richtig was los, nicht? Aber
Ja.
ich finde das super und ich kann auch nur die Zuhörer dazu aufrufen, da diese Organisation zu unterstützen. Zwei Sachen muss ich noch loswerden und ich weiß, du hast viel zu tun. Ihr geht ja morgen wieder an den Start, ne?
Genau, morgen geht's wieder los.
Genau. Ich freue mich auch schon. Ganz kurz möchte ich nur bemerken, dass ich früher mal heimlich in Vanessa Hinz verknallt war. Das braucht keiner.
Da würde sie sich freuen. Gehört nicht zum,
Ja,
zu
das
einer meiner
glaube ich
besten
nicht.
Freundinnen.
Das glaube ich nicht. Maren, wir haben angefangen mit einem kleinen Rückblick nach Hochfilzen. Machen wir Schluss mit einem Blick in die Zukunft, und zwar Lenzerheide. Samstag, 22. Februar. Diese vier Frauen, diese Monsterstaffel, nenne ich sie mal, und jetzt werden sie mir nicht übel nehmen, werden Weltmeister. Am Tag drauf, am Sonntag, wird Franzi Preuß im Massenstart auch Weltmeisterin. Und die gesamte deutsche Mannschaft geht in Lenzerheide in der Schweiz in eine Karaoke-Bar. Ich denke, das haben die in der Schweiz. Welches Lied, mit welchem Lied würdest du die Party eröffnen und welches Lied würdest du am Schluss singen als Zugabe, um die Feierlichkeiten zu beenden?
Oh, das ist eine sehr gute Frage.
Danke.
Also ich müsste mir ein Lied aussuchen, was irgendwie alle so ein bisschen abholt, nicht nur mich selbst.
Ja.
Das macht es natürlich schwierig.
Ganz wichtig, ja.
Ja.
Was Deutsches oder was irgendwas Sweet Caroline? Ich weiß es nicht.
Ja, vielleicht wird es sich schon so ein bisschen rauskristallisieren, was so bei der WM auch alles gespielt wird. Ich weiß, bei der WM in Oberhof 2023 hatten wir Der Zug hat keine Bremse, schon so ein bisschen der Schlager. Das war dann plötzlich die Hymne für unser ganzes Team. Das kristallisiert sich dann manchmal so ein bisschen raus. Ich finde auch da so vielleicht das Abschlusslied You Never Walk Alone, weil ja ein ganzes Team hinter so einer
Oh.
Leistung steht. Ja.
Also auf jeden Fall, dann drücken wir die Daumen, dass das passiert. Wenn das
Okay.
passiert, dann werde ich dir schreiben und sagen, Maren, never walk alone. Liebe
Okay,
Maren,
wir haben schon mal drüber gesprochen.
herzlichen Dank für deine Zeit. Es war super.
Sehr gerne.
Als ich meinen Kollegen hier und meinen Freunden und meinem Umfeld erzählt habe, dass du in die Show kommst, alle wussten, wer du warst und alle haben gesagt, boah, das ist so eine Frau, die kenn dich noch nicht, das ist so eine freundliche und nette und liebe Frau. Und
Vielen
das
Dank.
hast du heute gezeigt. Vielen Dank für deine Zeit, viel
Ja,
Glück, schöne
gerne.
Grüße
Hat
an
mir
das
Spaß
Team,
gemacht.
noch eine Show und Grüße an Vanessa Hinz.
Sag ich hier.
Das war es, meine Damen und Herren. To the Linksland.